Herzlich willkommen zu der 12. Folge der CFO Inside News mit Thomas Knauf und mir, Daniel Winkler. Und Thomas, ja, ich habe dich ein bisschen überrumpelt. Ich habe gesagt, die Fußballsaison 25-26 ist zu Ende. Mein Verein ist abgestiegen und wir müssen mal unbedingt über Fußball reden und Bilanzierung und Finanzierung und hast du nicht gesehen? Ja, so ein richtiger Fußballfan bist du gar nicht, ne?
Ja, erstmal moin Daniel und ja genau, hast du mich gut erwischt tatsächlich, weil also ja, ich bin kein großer Fußballfan und es steht jetzt ja auch noch die WM kurz bevor, also du hast dir schon einen guten Zeitpunkt ausgesucht, das muss man ganz klar sagen. Aber ich musste mich ein bisschen reinfuchsen und bin mal gespannt, worüber wir da heute so sprechen werden.
Wie bin ich auf das Thema gekommen? Ich habe gerade gesagt, mein Verein ist abgestiegen. Ich bin ja, der eine oder andere weiß, St. Pauli-Fan mit fester Dauerkarte seit 23 Jahren, bin aber seit dem Heidenheim-Spiel zu keinem Spiel mehr gefahren, weil ich so sauer war, dass sie da sich nicht aufgebäumt haben. Also ich bin schon passionierter Mitfieberer und versuche auch möglichst oft von Münster nach Hamburg zu fahren. Wenn da Heimspiele sind, nimm dann immer einen meiner Söhne mit, meistens den Kleinen, weil der noch verrückter ist als ich. Der war mit Mama auch beim Wolfsburg-Spiel, als die da auch verloren haben und damit eigentlich auch klar war, dass man dort die Klasse nicht hält und absteigt. Und dann habe ich mir überlegt, das ist alles so zementiert in Deutschland. Eigentlich muss man sich mal ein bisschen finanziell auch mit dem Thema Entertainment beschäftigen, weil ehrlich mal unter uns, was anderes ist Fußball ja nicht mehr, außer Entertainment-Industrie mit möglichst auseinandergezogenen Spielplan, damit auch wirklich überall Fußball läuft, 5-6 Mal die Woche. Und trotzdem komme ich nicht so richtig los von dem Thema.
Ich wollte eine kleine Anekdote erzählen. Und zwar, ich bin ja gebürtiger Aachener. Ich komme ja aus der...
Die Alemannia.
Genau, da gibt's die Alemannia. Und da gab's, ich meine, es war so 2011, 2012 herum, ja, kann man schon nennen, irgendwie Krise bei der Alemannia. Die hat nämlich Folgendes gemacht. Die hat ja ein neues Stadion gebaut. Das Stadion in Aachen nennt man Tivoli. Und über diese Krise ist ja auch dann die damalige Geschäftsführung geschasst worden. Und der Aufhänger war, dass der Bau dieses neuen Stadions von Aachener Sparkasse, Volksbank Aachen, also gab es so ein lokales Bankenkonsortium, die haben diesen Bau finanziert und haben diese Finanzierung natürlich, wie macht man das so schön, auf Basis eines Businessplans. Ne? Und der Businessplan, der damals vorgelegt worden ist von der damaligen Geschäftsführung, der unterstellte, was die Zuschauerzahlen anging, die da quasi im Ramp-up aufgebaut waren, eigentlich mit einem Ligawechsel. Der war aber also eher unrealistisch, wenn man jetzt den Cashflow mit einer Wahrscheinlichkeit belegen müsste. Ja? Und natürlich mit gewisser Lobbytätigkeit und der eine kennt den anderen, ist das trotzdem abgesegnet worden. Das Stadion ist gebaut worden. Die haben dann da auch diverse Male drin gespielt, konnten sich aber tatsächlich damals noch nicht mal wirklich halten, sind weiter abgerutscht und dementsprechend ist auch die Finanzierung da ziemlich in die Schieflage geraten. Und ich habe damals so ein bisschen von der Seite, bin da sehr frisch in der BP-Branche gewesen, fand das natürlich super spannend, ja, weil da kam das übliche IDWS 6-Gutachten und was dann nicht alles zum Tragen kam und aus dem Verein, ja, der also aus dem e.V., aus dem Alemannia Aachen e.V., da gab es einen sehr, sehr, sehr guten Vorstand und einer dieser Vorstandsmitglieder ist ein, ich würde sagen, bekannter Steuerberater aus dem Raum Aachen und der hat die Zahlen, ich sag mal, öffentlich mal ziemlich auseinandergerupft, ja, und da konnte man sich das damals für mich als Newbie in der Branche, konnte man sich das gut angucken. Also das war so die erste Berührung, die ich dann doch mit Fußball und Finance mal irgendwie hatte, aber es ist lange her, ist jetzt durch deinen Themenvorschlag wieder rausgekitzelt worden.
Gut, da muss ich ja auch kurz mal sagen, wo mein Bezug ist. Also PPC, wo ich ja damals auch gelernt habe, hatte die Policy, keine Parteien und keine Fußballvereine zu prüfen. Die einzige Ausnahme war Bayer Leverkusen, weil das natürlich zum Bayer-Konzern gehörte. Und da kannst du ja schlecht ein Tochterunternehmen rausnehmen und nicht konsolidieren, nur weil du das nicht möchtest. Also, aber ansonsten hat man das strikt abgelehnt. Und in der Tat hatte ich mehr Bezug zu dem Fußball. Ich hatte ein Mandat, ohne jetzt den Namen zu nennen, das war ein Sportrechtevermarkter. Und ähnlich wie du das da erzählst mit Aachener Sparkasse und die Leute, die mal irgendwie so in der kommunalen Politik rumlaufen und bestimmte Interessen vertreten, gab es da auch etliche Themen Richtung Offshoring und Verdeckung von Namen und Personen dahinter und auch den ein oder anderen zwielichtigen Charakter, sage ich's mal. Und du sagst, na gut, wenn ich den abends auf der Straße treffe, mache ich lieber einen großen Bogen, weil der immer seine zwei glatzköpfigen Bodyguards dabei hat. Also da ist schon auch viel Klischee wahr, ne? Gerade wenn du mehr Richtung Osteuropa gehst oder diese Konstrukte über Panama etc.
Das ist so. Also witzigerweise habe ich ein kleines britisches PE-Haus mal beraten, die in eine spezielle Sportart investiert haben in Europa, das sogenannte Sechs-Tage-Rennen. Das ist was sehr Spezielles im Fahrradbereich. Und da haben wir damals die Zukäufe, die die hier in Amsterdam, Berlin und so weiter und so fort gemacht haben. Und einer der Verkäufer hier aus Deutschland, das war ein super netter Typ, hat uns da mal in die Branche so ein bisschen reingeholt. Und da ging es dann auch um das, wie kommt man da an Sponsorenverträge und wer schlägt dann da an so einem Rennabend auf und was sind das alles für Leute? Und er hat wirklich, sage ich mal, so die seriöse Geschäftswelt ist da so ein bisschen auf die Unterwelt geprallt. Ja, also das war schon so best of both worlds, wenn man das jetzt mal so ein bisschen verkappt sagen darf, auf jeden Fall. Aber war schon interessant, das zu beobachten. Also ja, Sport hat auf jeden Fall, oder das Sportbusiness ist für beide Seiten interessant. Das wäre so meine Konklusio auf jeden Fall.
Genau, deswegen auch wahrscheinlich sehr interessant heute für den, der sich für Fußball interessiert, dir zuzuhören. Also das Erste, was ich mal gemacht habe, ist, was mich natürlich auch geärgert hat, dass wir da so am letzten Spieltag noch gegen so eine Wolfsburg mit einem Spielerbudget von 60, 70 Millionen verlieren, während wir irgendwie 20 Millionen Budget haben. Ne? Also das ist jetzt schon irgendwie, wo es mich einfach emotional ärgert. Und dann muss man sich natürlich fragen, wie finanzieren sich die Vereine eigentlich? Und man sagt immer, mein Verein. Und wenn du da genau hinguckst, dann gibt es eigentlich nur drei eingetragene Vereine. Das ist Mainz 05, Schalke und Freiburg. Und alle anderen Gesellschaften sind entweder AGs, GmbHs oder GmbH und Co. AGs.
Weil dann bei denen aber die Vereine da drüber hängen mit dieser 50+1 Regelung?
Nee, es ist so, dass nur die Profimannschaft ausgegliedert wird in eine separate Gesellschaft. Das ist dann, glaube ich, auf 50+1, was ja auch für mindestens mal drei Vereine nicht gilt. Und wenn du dann mal dahinter guckst, dann ist ja die Frage, wer gibt das Geld? Also warum machst du eigentlich eine GmbH und Co. AG? Ne, GmbH und Co. KG, das gibt man so aus Familienunternehmen, das ist relativ gängig. Dann kannst du dein Risiko auslagern auf die geschäftsführende GmbH, so wird das ja auch sein, und kannst darunter dann die Familienmitglieder als Kommanditisten beteiligen. Die haben dann halt ihre Kapitalkonten, ein relativ komplexes Konstrukt. Das ist natürlich mit einer AG ein bisschen einfacher. Da muss jetzt nicht für jeden dort ein eigenes Kapitalkonto führen, sondern die haben einfach einen Anteil. Und dann hat mich natürlich auch interessiert, wenn man da so ein bisschen tiefer eindringt, wem gehören eigentlich dann diese Aktien? Das ist ja nicht so, dass bis auf Dortmund und Manchester United gibt es ja keine Bekannten, oder in Deutschland sowieso nur den einen Verein. Ich meine, dass ich gelesen hätte in meiner Recherche, dass auch Unterhaching börsennotiert wäre. Das habe ich aber noch nicht gecheckt. Das war für mich so ein bisschen abwegig. Nichtsdestotrotz, wenn du da mal reinguckst, da sind das überwiegend die Autobauer, die dort die Beteiligung halten. Also bei Bayern München ist das ja relativ bekannt mit Audi. Die haben ja auch immer Audi auf der Brust. Ingolstadt ist auch irgendwie naheliegend. Bei Wolfsburg ist das Paradebeispiel. Ne?
Ja,
Wolfsburg mit VW. Absolut klar.
Ja.
Genau.
Aber also, wenn wir nochmal kurz zurückgehen, also von der Struktur, ich stelle es mir so vor, also du hast ja den Verein, also diesen eingetragenen Verein, Bayern München ganz klassisch, ne? Alle Fans sind in diesem Verein da Mitglied, ja, und dieser Verein, der hält 50% plus mindestens eine Stimme mehr an dieser Profigesellschaft, ja, an dieser, in Bayern München ist es eine AG, glaube ich, oder?
Ne, GmbH und Co. AG.
GmbH und Co. KG, AA, oder wie haben wir das?
Genau, genau.
Okay. Okay, das heißt, da ist, und diese Kommanditanteile auf Aktien, die sind dann vorbehalten für die quasi großen Investoren. Die halten dann diese Kommanditanteile.
In Form von Aktien, genau.
Ja, okay. Und sponsern damit am Ende des Tages den Profibetrieb, weil der kostet ja dann durchaus den ein oder anderen Euro.
Ja, so sieht das aus, ne? Die haben meistens, wird das wahrscheinlich verbunden sein, ohne, also man stellt schon fest, das ist ja auch eine sehr verschwiegene Welt, ne? Es ist ja nun, das hat ja auch einen Grund, dass die nicht alle börsennotiert sind. Und deswegen macht es das so spannend, sich dann auch mal explizit die Abschlüsse von so einer Borussia Dortmund oder so einer Manchester United anzugucken. Und ich sag mal, mit ein bisschen feinen Sachverstand geht dir manchmal schon die Kinnlade runter, weil du bestimmte Dinge auf den ersten Blick gar nicht verstehst und sagst, warum machen die das? Da hat sich ja ein eigenes Gap, also General Accepted Accountant Standards rund um Fußballvereine entwickelt, wo ich heute noch darüber gestolpert bin, kommen wir vielleicht später gleich nochmal zu, weil heute, 27.05., wo wir aufnehmen, hat Manchester United seinen Abschluss veröffentlicht. Warum machen die das? Natürlich irgendwo, um Geld ins Unternehmen zu kriegen. Du kannst natürlich Aktien auch, sag mal, per Kapitalerhöhung unendlich erweitern. Du musst halt immer nur zusehen, dass du deine 50+1 Anteile behältst.
Ja, und manche haben ja auch mit diesen Fan-Anleihen oder sowas gearbeitet. Also sind eher über den FK-Bereich gegangen. Also Dortmund, glaube ich, zum Beispiel, war doch so ein ganz großer Initiator mal von Fan-Anleihen, meine ich.
Ja, das gibt's auch. Ich muss ja auch gestehen, ich bin ja Genosse seit letztem Jahr bei der St. Pauli Stadiongesellschaft. Also ich glaube, da war es dann das ausgelagerte Stadion, wo du dann dein Geld anlegen darfst. Und angeblich soll das auch verzinst werden. Ob man das wieder sieht, keine Ahnung, könntest du für die ganze Familie kaufen. Ich habe es wirklich nur, glaube ich, einen Genossenschaftsanteil gekauft. Aber auch da Anekdote am Rande. Mein ehemaliger Chef ist, mit 60 gehst du ja bei PwC in Rente, ist dort jetzt der Vorsitzende dieser Genossenschaft. Und mir war gar nicht bewusst, wir haben uns nie über Fußball unterhalten, dass er überhaupt Fußballfan ist. Das hat mich dann doch ein bisschen überrascht, dass er eigentlich dann im Stadion steht. Ich stehe auf den billigen Plätzen gegenüber von dem VIP-Bereich, deswegen ist er mir da auch nie über den Weg gelaufen.
Ich stehe. Okay, ja, spannend. Gut, es gibt ja hier aus der Region Aachen beziehungsweise Düren gibt es ja einen recht prominenten Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, der ja, ich glaube, erst stellvertretender Vorstandsvorsitzender und dann zum Schluss ja auch Vorstandsvorsitzender vom HSV gewesen ist, ne? Der Frank Wettstein, der kommt ja tatsächlich nicht weit weg hier von mir um die Ecke. Das ist ja so ein Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, der, glaube ich, auch extrem viel in diesem Bereich Fußball erst beraterisch und prüfend tätig gewesen ist und dann selber irgendwann diesen Sprung Richtung Vorstandstätigkeit gemacht hat. Ja,
ja. Ich habe ja in der Zwischenzeit mal kurz eruiert, wer überhaupt wo beteiligt ist, ne? Nur mal hier die größten Vereine zu nennen. Also bei Bayern München hält übrigens der Ballspielclub Dynamo 75% der Anteile. Hauptverein FC Bayern München, also die haben noch irgendwie ein Konstrukt dazwischen gebaut. Dann 8,33% Adidas, 8,3% Audi und dann hängt die Allianz da auch noch mit drin. Und bei Borussia Dortmund, die muss man ja dann auch nennen, wenn man Bayern München nennt, gibt es sogar relativ viele Aktien im Streubesitz, 62%.
Ja.
Und die anderen Anteilseigner ist eigentlich ähnlich wie mit den Sponsoren, ne? Evonik 8,2%, wobei ich mich bei denen immer gefragt habe, warum wird man da Trikotsponsor von so einem großen Verein, weil die ja kein Produkt machen, was irgendwie Massenmarkt hat, sondern Spezialchemie. Signal Iduna 5,98, ja, ist Dortmund und Puma hängt da auch mit 5,2 drin. Und dann gibt's noch einen, und das ist mir auch öfter mal begegnet, ein Bernd Geske, 8,3%, privater Investor und Aufsichtsratsmitglied.
Okay.
Interessiert dich noch ein Verein?
Ja, auf jeden Fall. Definitiv.
Gut, dann haben wir die beiden Werksvereine, Bayer Leverkusen und Wolfsburg, die beide zu 100%, also die Ausnahme von der 50+1, jeweils Bayer AG und Volkswagen AG. Da vielleicht eine Anekdote am Rande. Ich hatte mich auch ein bisschen geärgert, dass die Wolfsburger dann nach laut Aussage meiner Frau vor dem St. Pauli-Fanblock gefeiert haben, dass sie die Relegation erreicht hat. Mit dem Abstieg in die zweite Liga müssen die ihren Spieleretat von 80 Millionen auf 55 Millionen reduziert. Also siehst du mal, was das auch für einen wirtschaftlichen Auswirkung hat, wenn dir plötzlich dort 40% deines Umsatzes wegfällt. So, dann haben wir natürlich noch die RB Leipzig mit 99% Red Bull GmbH und 1% Rasenballsport Leipzig e.V. Warum auch immer, da wird es wahrscheinlich noch irgendwie einen Trick geben, damit die das dann machen konnten.
Ja, den habe ich rausgesucht. Ich wollte das verstehen. Also die 50+1 Regelung, die war auch wegen RB Leipzig ja vor, ich weiß nicht mehr genau, wann das ist, schon ein paar Jahre her, war das ja medial auch ein bisschen präsenter. Und es ist wohl tatsächlich so, dass wenn du über einen gewissen Zeitraum der wesentlichste Förderer eines Fußballvereins bist, dann kannst du irgendwann diese 50+1 Regelung durchbrechen. Und das ist meiner Meinung nach bei RB nämlich genau der Fall gewesen, wobei ja da trotzdem die Fans teilweise auf die Barrikaden gegangen sind, weil eben da die Sorge dann vorgeherrscht hat, dass dann plötzlich extreme wirtschaftliche Interessen immer Vorrang haben vor einem traditionellen Fußballclub-Bild, so will ich das mal nennen. Ja. Aber es gibt Möglichkeiten, über diese 50+1 Regelung hinaus die Anteile dann halten zu können als Investor/Anteilseigner.
Und das haben die ja ganz geschickt gemacht. Ich kann mich damals noch daran erinnern, da haben die ja in der 5. Liga angefangen und sich einen Verein gesucht oder gegründet, den sie dann gleich ausgestattet haben mit den besten Jugendspielern, die sie irgendwie so auf den Markt kriegen konnten. Und dann immer weiter bestückt mit Hochkarätern, haben ja einen Durchmarsch gemacht, haben sich einen Rang als Trainer geholt, der ja dann auch später Sportmanager dort war und bis heute eigentlich bis zur Champions League.
Ja, das ist so. Also ich kenne es noch so ein bisschen aus dem kleinen KFC Uerdingen, dem einen oder anderen mag es noch ein Begriff sein, war ja tatsächlich auch mal ein sehr bekannter Fußballverein.
Bayer Uerdingen, das war die zweite Werksmannschaft neben Bayer Leverkusen.
Korrekt, genau. Ne? Also da hat es natürlich die Hochphase gehabt. Bayer hat sich ja irgendwann daraus zurückgezogen, hat sich ja für Leverkusen dann am Ende des Tages als einzelnen Fußballverein entschieden und dann ist KFC Uerdingen so ein bisschen eigentlich von einer Schieflage in die andere rübergerutscht, kann man nicht anders sagen. Da gab es diverse Investoren zum Schluss, glaube ich, auch Investoren aus dem russischen Raum. Das ist natürlich wegen der Ukraine dann deutlich schwieriger geworden, das durchzufinanzieren. Und ja, heute ist das ein wirklich rein provinzieller Fußballverein, muss man ganz klar sagen. Der letzte Star-Player war ja WM-Sieger, ist Kevin Großkreuz gewesen vor, auch schon wieder 4, 5, 6 Jahre her. Ich weiß es nicht genau. Mhm. Ja, also der war ja der letzte namentlich bekannte Fußballspieler in diesem Fußballverein, ja.
Genau. Da hat er, glaube ich, dann aber nichts mehr gerissen, ne? Die ganz große Zeit war da schon vorbei.
Da hat er, glaube ich, noch ein bisschen Geld mitgenommen und dann war es gut, genau.
Dann gehen wir mal in die Zahlen. Wie gesagt, am 11. Mai kam der Abschluss von BVB, der Quartalsabschluss zum dritten Quartal. Das heißt, die Bundesliga hat noch gespielt und dann ist es natürlich ganz interessant, sich mal anzuschauen, was schreiben die eigentlich so? Und waren sich eigentlich schon ziemlich sicher, die Champions League erreichen wir, braucht euch keine Sorgen machen. Und das Erste, was mir aufgefallen ist, es gibt Umsatzerlöse und dann gibt es eine Bruttokonzern-Gesamtleistung, Quartale 25, 26, 371 Millionen Euro Umsatz und 443 Millionen Bruttokonzern-Gesamtleistung. Ja, das hat mich natürlich interessiert. Was steckt da drin?
Spieler verkauft worden.
Genau, da stecken die ganzen Bewertungen und Transfererlöse von Spielern drin. Kann man sich natürlich fragen, warum ist für einen Fußballverein das nicht eigentlich auch ein Umsatzerlös? Weil das ist ja eigentlich gängig, aber nach IFRS ist das gesondert auszuweisen, weil dem keine direkte vertragliche Gegenleistung gegenübersteht.
Ja, ich habe mir das auch angeschaut. Ich habe mich grob daran erinnert, ich habe da mal einen Aufsatz gelesen vor ein paar Jahren, wie ein Fußballspieler halt entsprechend bilanziert wird, ja, am Ende des Tages als intangible, ja. Das heißt, er ist muss ja wie eine Cash Generating Unit betrachtet werden, ja, und dann ergibt sich daraus irgendein diskontierter Wert, der wird entsprechend angesetzt und wird dann über die Vertragslaufzeit, die mit diesem Spieler ausgemacht worden ist, wird die abgeschrieben. Ne? Mhm. So, jetzt kannst du ja sagen, also nehmen wir einfach mal eine klare Zahl. Also wir haben für 100 Millionen Euro, haben wir da einen Fußballspieler jetzt rausgeholt und wir haben 5 Jahre Vertragslaufzeit gemacht, ob das passt oder nicht, einfach nur zum Rechnen. Ja? Und nach dem Jahr 2, also wenn wir 20 Millionen abgeschrieben haben, dann würden wir den verkaufen für 100 Millionen. Dann würden wir ja 40 Millionen als Buchwert oder Buchgewinn am Ende des Tages aufdecken. Und so habe ich das dann verstanden, dass diese 40 auf den Nettoumsatz draufkommen und so quasi diesen Bruttoumsatz ergeben.
Ja, genau so ist das. Hast du gut erklärt. Also vielleicht nochmal, was gehört alles dazu? Es gehört nicht nur der Transfergeld, was du dort mit 100 Millionen beziffert, dazu. Natürlich verdienen noch die Berater und die Vermittler mit. Das kommt auch noch am Top.
Ja.
Und dann hast du ganz oft auch nicht unsignifikant eine bedingte Zahlung da drin, die nur im Erfolgsfall zu zahlen sind. Das heißt, der Berater oder du als Spieler oder der abgebende Verein, so muss man ja sagen, der abgebende Verein kriegt, wenn du die Champions League erreichst, nochmal 20 Millionen on top. So, und dann musst du das bewährt mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit. Also stelle ich mir aus Prüfersicht eigentlich recht spannend vor. Auch das Mandat, was ich damals hatte, war unheimlich spannend, weil du mit ganz vielen Annahmen arbeiten musst und sämtliche Annahmen immer wieder hinterfragen musst und auch neue Modelle entwickeln musst, um zu gucken, stimmt das eigentlich? Oder kann ich das eigentlich mitgehen aus prüferischer Sicht?
Ist ja schon fast ein Kandidat für so eine Monte-Carlo-Simulation, oder? Also wenn du jetzt sagen würdest, ich muss jetzt die Wahrscheinlichkeit berechnen, dass dieser Spielerzukauf mich in die Champions League rein befördert, ist schon, stelle ich mir anspruchsvoll vor aus Wahrscheinlichkeitsrechnungssicht.
Naja, du kannst auf die Werte der Vergangenheit gehen und sagen, wenn eine Bayern München die letzten 30 Jahre mal die Champions League erreicht hat, dann ist es wohl sehr wahrscheinlich, dass sie es auch dieses Jahr tun werden. Ne?
Ja, okay.
So, dann ist es im Grunde genommen ein relativ wahrscheinliches Ereignis, was du jetzt mit 98,9%iger Wahrscheinlichkeit heute schon mit in den Erlös einrechnest und dann auch mit abschreibst. Was ich viel interessanter fand, ist, dass, du hast gerade gesagt, über 5 Jahre abgeschrieben. Es gibt einen Trend, dass zum Beispiel Manchester United mittlerweile Spieler über 8 Jahre abschreibt. Und warum? Also in Deutschland ist ja so gängig, ich sag mal 2 bis 3. Viele kommunizieren gar nicht mehr, für wie lange die Spieler kommen. Und in England gibt es aber den Trend, möglichst lange Laufzeiten zu haben, genau aus dem Grund, weil du dein Ergebnis dann gar nicht so belastest. Und weil du ja in dieser verrückten Welt sowieso davon ausgehst, dass alle Spieler nur im Kurs nach oben gehen. Ne? Früher war 10 Millionen die absolute Top-Grenze für den Spieler, wenn einer 10 Millionen bekommen hat. Heute kostet ein Jugendspieler, der irgendwie gerade laufen kann und 2 Tore in 2 Spielen macht, 10 Millionen Euro. Ein bisschen salopp gesagt. Aber jetzt kommt der spannende Punkt. Das kannst du natürlich machen und das ist auch dann konform mit allen Regeln. Jetzt kommen wir aber wieder zum Impairment-Test, den du ja eben schon beschrieben hast. Und zwar musst du jetzt auch sagen, wenn sich ein Spieler verletzt, Wie schwer ist denn die Verletzung? Fährt er jetzt für 3 Jahre aus? Da kriege ich ja gar nicht mehr den Return on Invest und die Cash-Standard-Redding-Unit, die du gerade beschrieben hast. Die kriege ich so auch nicht mehr verkauft. Wenn er einen schwereren Schaden hat, dann ist er plötzlich von heute auf morgen vielleicht sportinvalide und wertlos. Und da ist so viel Judgment drin, so viel Bewertung. Das macht es aus prüferischer Sicht extrem anspruchsvoll. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum die eine oder andere Prüfungsgesellschaft sagt, wir prüfen keine Fußballvereine, weil du das eigentlich relativ steuern kannst. Also brauchst schon als Prüfer gute Argumente, um zu sagen, ich glaube euch jetzt nicht eure Werthaltigkeitsstudie, die ja auch dahin geht, dass man verschiedene Spieler vergleicht und du findest immer irgendwo eine Lücke, wo du sagen kannst, ja, die Verletzung, mal guck mal hier, bei dem Spieler, der ist ungefähr gleiches Kaliber, da ist das in 3 Monaten ausgeheilt, danach war der wieder 50 Millionen Mehrwert und wir gehen davon aus, unser Spieler ist genauso.
Aber das heißt ja vom Grundsatz her, also wenn ich jetzt sage, ich kaufe jetzt einen Spieler von einer anderen Mannschaft für 100 Millionen Euro ein, jetzt als HGBler würde ich einfach 100 Millionen aktivieren, ja, jetzt muss ich aber nach IFRS am Ende des Tages eine Purchase Price Allocation machen, so verstehe ich das jetzt, ja, und decke dabei den richtigen Wert dieses Spielers auf. Verstehe ich das richtig? Also es wäre das
nee, du hast ja, du im Grunde genommen, du hast ja den richtigen Wert eines Spielers, das sind in deinem Beispiel die 100 Millionen.
Ja.
So, jetzt hast du den meinetwegen auch noch über 2 Jahre abgeschrieben, hast einen 5-Jahres-Vertrag. Das heißt, da steht irgendwie noch mit 60 Millionen so und ähnliche Spieler werden gehandelt für 75 Millionen. Also das musst du schon irgendwo sagen, okay, ich habe hier einen Indikator, dass der zumindest im Wert nicht komplett verloren hat. So, das ist easy, würde ich mal unterstellen. Aber jetzt in dem Moment, wo dieser Spieler nicht mehr spielt, nur noch auf der Bank sitzt, du hast auf dem gleichen, bist ein Jugendspieler, der ist einfach besser. Du setzt den Star auf die Bank, der ist total unzufrieden, der beschimpft und bespuckt noch den Trainer und spielt gar nicht mehr diese Saison. So, jetzt kommt der Prüfer und sagt, warum habt ihr den nicht abgewertet? Ja, wieso? Ja. Der ist doch 75 Millionen wert. Ja, wenn der 75 Millionen wert wäre, dann wird er ja nicht auf der Bank sitzen. Ja, der sitzt ja nur auf der Bank, weil
der sollte sich schonen.
Ja. Oder der passt halt im Moment nicht ins Team. Wir werden, und jetzt wird es gleich wieder lustig, den wollen wir eigentlich verkaufen. Wenn der verkauft werden soll, wird der, das kennst du von IFRS, reklassifizierst du dann deine Umsatzerlöse in die zur Veräußerung vorgesehenen Vermögensgegenstände.
Ach so, ja, stimmt. Ja.
Und dann musst du so einen solchen Spieler, der nur auf der Bank sitzt und den du verkaufen möchtest und von dem du vielleicht schon gesagt hast, ja gut, der ist noch 75 Millionen wert, aber der verträgt sich hier nicht ins Teamgefüge, den setzen wir nur auf der Bank, der steht gar nicht mehr im Kader, Prüfer kommt, Prüfer sagt, warum ist er da nicht zur Veräußerung markiert,
genau.
Sozusagen. Ja, so, und dann knickt er noch vom Weg vom Trainingsgelände zu seinem Sportwagen um und fällt erstmal 6 Monate aus, Kreuzbandriss. So, jetzt sag ich als Prüfer natürlich ja 75 Millionen, das kannst du doch klicken. Transferperiode, die will doch keiner haben, was zu beweisen wäre. Ne? Also entweder musst du jetzt auf Wertaufhellung hoffen und sagen, okay, ich guck mal, ob wir hier, bevor die Saison wieder anfängt, vielleicht einen Deal haben. Dann habe ich ja einen Proof, ob der 53 Millionen oder 80 Millionen wert ist oder halt nicht. Und dann bin ich halt wieder im Judgment. Ich als Prüfer, was soll ich denn jetzt... Bin weder Arzt, noch Sportmediziner, noch bin ich Trainer, noch bin ich Sportmanager. Und trotzdem muss ich jetzt dem Verein sagen, ich glaube dir nicht so ganz, dass der noch 75 Millionen Euro wert ist. Mhm. So, ja. Deswegen die 8 Jahre auch in Zukunft, um dort möglichst viel Unsicherheit nach vorne zu schieben. Ja, weil bei 8 Jahren, wenn du jetzt umknickt, dann sind halt 3 Monate Ausfallzeit oder meinetwegen auch ein Jahr nicht ganz so viel. Ne, das passiert im letzten Jahr, aber dann ist er auch abgeschrieben.
Ja, ist schon spannend. Aber also ich aktiviere den quasi zum Kaufpreis. Oder muss ich nicht noch, wenn ich jetzt der Meinung bin, ich habe den für 100 Millionen eingekauft und eigentlich bin ich ja der Meinung, dass er ja mehr wert ist. Also es ist ja immer so die Frage, kauft man jetzt den Fußballer wirklich zum absolut höchsten Preis ein? Ja, eigentlich ja nicht. Und dann hast du auch noch irgendwelche, muss ja auch die Beratergebühren und sowas bezahlen, ziehst dann entsprechend wieder von ab. Muss ich das nicht aufdecken am Ende des Tages, was der wirkliche Wert dieses Fußballspielers sein könnte? Wenn er mir jetzt total viele Sponsoring-Umsätze und er sorgt dafür, dass Broadcasting-Umsätze nochmal hochgehen, weil das so ein Ronaldo ist, jeder liebt den, will den sehen oder sowas, ne? Dass du dann über die 100 Millionen kommen könntest, rein theoretisch, und die dann auch aktivierst?
Na, ich eine Fair-Value-Aufdeckung machst du nicht.
Okay.
Aber das ist natürlich ein Argument nach unten, wenn ich sage, der sitzt auf der Tribüne mit dem Kreuzbandriss, der spielt doch gar nicht mehr für euch. Du aber sagen kannst, ja gut, den schicken wir aber nach Japan und China und du weißt gar nicht, was das für eine Außenwirkung für uns hat. Den haben wir ja nur deswegen gekauft, damit wir in jedem Panini-Sammelalbum landen.
Ja, ich hatte das so ein bisschen nach meiner Analyse oder nach dem, was ich mir angeguckt habe, verstanden. Okay, das erinnert mich so ein bisschen an diese, kennst du ja auch noch, diese Immobilien, Bewertungen nach IFRS, wo dann irgendwie dieser Step-Up in diesem OCI landet. Also irgendwie so, die werden zwar aufgedeckt, aber landen dann irgendwie in der GUF an so einer anderen Stelle, damit es irgendwie, ne, nicht irgendwie oben die GUF so aufbläht. Dann habe ich gedacht, ah, okay, das klingt irgendwie so nach so ein bisschen ähnlich nach dieser Logik. Also der Spieler könnte irgendwie mehr sein, dann decken wir das auch entsprechend auf, aber zeigen es nicht irgendwie den, also müssen es irgendwie anderweitig ausweisen, wenn wir da irgendwie die Erträge draus zeigen wollen. Aber dann habe ich das vielleicht ein bisschen falsch verstanden.
Ich habe das hier mal direkt aus dem Abschluss, aus dem Quartalsabschluss vom BVB. Da steht dann halt drin, hierin enthalten, wir reden aus dem Ergebnis aus Transfergeschäften, die übrigens 55 Millionen betrugen. Hierin enthalten sind die wesentlichen Transferentgelte aus den Abgängen der Spieler Jamie Gittens zum FC Chelsea, Somalia Koulibaly zu Racing Straßburg, Giovanni Reyna zu Borussia Mönchengladbach, Youssoufa Moukoko zum FC Kopenhagen, Pascal Groß zu Brighton & Hove Albion, sowie nachträgliche Transferentgelte abzüglich der Restbuchwerte und sonstigen Ausbuchungen sowie entstandene Verkaufskosten. So, also das wird schon relativ detailliert hier gesagt. Und war jetzt kein so schlechtes Geschäft, wenn ich mir das hier mal angucke. Brutto-Transferentgelte waren 72 Millionen. Transferkosten wurden 7 Millionen abgezogen. Das heißt, sie haben 64 Millionen Transferentgelt eingenommen. Da gingen dann die Restbuchwerte entgegen von 9 Millionen. Und dann bleibt am Ende ein Transfererlös von 55 Millionen. Schon ganz erträgliches Geschäft, ne? Wenn es richtig ist.
Auf jeden Fall, ja.
Und wenn man bedenkt, wenn das dann noch Jugendspieler sind, für die du eigentlich, ich sag mal, nicht im Vorfeld 10, 20 Millionen bezahlt hast, sondern die langsam aufgebaut hast, immer mal wieder reingeschubst. Auch das ist ganz interessant, das siehst du ja auch immer wieder beim Bayern München. Du glaubst gar nicht, wie viele Torhüter irgendwie bei Bayern München unter Vertrag stehen, die dann mal ausgeliehen sind in Deutschland. Also hier Münster hat den Schenk, der war bei Bayern Jugendspieler und ist dann letztes Jahr verkauft worden mit Aufstieg in die zweite Liga. Und das ist, glaube ich, ein richtig einträgliches Geschäft.
Das ist ein bisschen tatsächlich eine Strategie, habe ich auch gefunden, dass manche Vereine sich dazu entschieden haben, Jugendspieler aus gewissen Bereichen einfach bei sich einzukaufen, ja, und dann A, natürlich zu gucken, wie entwickeln die sich. Wenn die super sind, kannst du sie ja selber in deiner Profimannschaft einsetzen. Wenn sie aber vielleicht deinen eigenen Ansprüchen dann nicht ganz genügen, kannst du sie zumindest verleihen, ja, hast aber trotzdem so ein bisschen die Hand über so einen Spieler und kannst natürlich damit auch ein bisschen den Preis wiederum treiben, ne? Also wenn jetzt plötzlich alle anderen Vereine händeringend nach Torwartpotenzial suchen und du hast da die letzten großen potenziellen Stars irgendwie unter deine Fittiche genommen, dann ist es ja durchaus ein sinnvoller betriebswirtschaftlicher Ansatz.
Ja, und du darfst ja nicht vergessen, als Jugendspieler verdienst du dort ja auch schon ein wenig Geld und kriegst eigentlich für das, was du aus Leidenschaft tust.
Absolut. Und ich glaube, mittlerweile ist es ja auch so, dass du da parallel Ausbildung und so weiter und so fort machen musst. Ja, es gab ja eine ganze Zeit lang dieses Thema, dass Jugendspieler dann irgendwie keine Schul- und Berufs- oder sonstige Ausbildung irgendwie gemacht haben, sondern sich natürlich nur auf ihren Sport fokussiert haben. Und dann kam irgendwie mit 21, 22 der Bänderriss, die Karriere war vorbei und dann wurden sie ja mehr oder weniger nett vor die Tür gesetzt und waren da ja ziemlich mittellos, sage ich mal. Ja, das gab es ja auch tatsächlich von außen Einwirkung. Ich glaube, das kam dann vor allem über diese Vereine, ja, wo da die Fans drin organisiert sind, die natürlich dann auch wollen, dass ihre Spieler da von menschlicher Seite aus entsprechend gebackt werden und dann dafür gesorgt haben, dass diese Jugendspieler dann auch solche Dinge mit an die Hand bekommen, was ich begrüßenswert
finde. Gut, wenn man mal so bei den Umsatzerlösen gerade noch bleibt, ne, also ohne Transfererlöse ist das natürlich überwiegend Spielbetrieb. Das beinhaltet Ticketeinnahmen natürlich, aber das ist wirklich ein kleiner Teil, aber auch national, internationale Pokalwettbewerbe, Freundschaftsspiele gibt es ein bisschen was. So, dann hast du natürlich die ganze Sponsoring und Werbeerlöse für den Trikot. Ich glaube, Trikot ist so der Premium, der muss am meisten bezahlen. Und dann geht das immer so ein bisschen runter mit dem Ausrüster, der dann seine Puma, Adidas und Nike oder Under Armour und was es alles gibt. Richtig viel Geld, das weiß ich auch, bringen Namensrecht am Stadion. Und da muss ja dann die Stadt auch überall rumfahren und die Schilder austauschen, wenn dann mal der Name sich ändert. Also da wirst du auch relativ oft benannt, deswegen sind die relativ teuer. Merchandising ist klar, ich muss meinen Kindern auch immer wieder die neuen Trikots kaufen, obwohl die sündhaft teuer sind. Also nur um es mal transparent zu machen, ich hatte einen Freund, der hat in einer Gesellschaft gearbeitet, der die ganzen Merchandising-Trikots hergestellt hat im Auftrag für diese ganzen Vereine. Er hat mich mal gefragt, willst du ein Trikot haben? Ja, was willst du dafür haben? Also ach, nichts, kostet mich 1,50 Euro im Mitarbeitereinkauf. So, nur um mal Gefühl dafür zu bekommen. Wie viel Marge noch zwischen der Produktion der produziert, verdient auch noch. Und dessen, für das, dass hinter über die Ladenstheke geht, wenn du dir dafür, ich weiß nicht, über 100 Euro ein Trikot kaufst und denkst, du hast da jetzt was ganz, ganz Feines. Das ist alles Bullshit. Also meine Kinder, wenn dreimal gewaschen, dann geht vorne das St. Pauli-Emblem ab. Ne?
Ja, aber ja,
das Problem kennen wir.
Es ist ja hier bei uns eine Sache, aber kurzer Schwank in eine andere Sportart, in einem anderen Land. Also wenn du Richtung NBA in die USA gehst, die Trikots, da gibt's ja richtige Märkte für sogenannte Throwbacks, also Trikots irgendwie von den Lakers, die damals noch unter dem Nike-Brandy gemacht wurden, weil die haben immer rechts oder links oben, ich weiß nicht genau, das ist immer das Emblem von dem jeweiligen, der gerade die Trikots herstellt. Momentan ist, glaube ich, Reebok oder sowas. Ja, da war es mal eine Zeit lang Adidas. Also wechselt natürlich immer so bei den bekannten Sportherstellern, ja. Und dann ist es immer so eine Sache, wenn dann plötzlich irgendein Trikot von irgendeinem bekannten Spieler, der damals das in der Nike-Version getragen hat, heute nicht mehr verfügbar ist, weil das jetzt heute in der Adidas-Version getragen wird, dann entwickeln sich da entsprechende Märkte raus und dann werden utopische Preise für Trikots bezahlt. Also von daher kann ich ja schon verstehen, dass da ja entsprechende Margen drauf sind, auch bei uns im Fußball,
ja. Ja, und dann haben wir natürlich noch so ein bisschen Catering. Ich glaube, das ist auch zu vernachlässigen. Was der fette Brocken ist, das sind die TV-Vermarktungserlöse. Ich habe ja gerade gesagt, so ungefähr waren das 370
oder irgendwie sowas.
300, genau, ja. Millionen. Was glaubst du, wie viel davon TV ist?
Boah, 50% mindestens.
Ja, das geht in die richtige Richtung. 151 Millionen beim BVB. Und davon, also von den 151 Millionen haben sie 91 Millionen in der Champions League gemacht.
Ah, okay.
Jetzt siehst du auch, warum das eigentlich dieser Ligabetrieb eigentlich nur so ein bisschen Beiwerk ist. Und dann schreiben sie noch, aber leider, leider sind das 18,89 weniger. Nee, warte mal, habe ich vertan. Also der Rückgang der Champions League-Einnahmen von 90 Millionen um 18 auf 72 Millionen. Das heißt, diesmal waren es so 72 Millionen. Trotzdem noch viel, also nochmal 50% der Erlöse, um 18 Millionen zurückgegangen, resultiert im Wesentlichen daraus, dass das Achtelfinale nicht erreicht wurde, die performanceabhängigen Einnahmen während der Ligaphase sank.
Das habe ich auch gelesen, dass du entsprechend nach, ob du Viertelfinale, Halbfinale und so weiter und so fort dann als Mannschaft auftauchst, ja, dass dann entsprechend quasi Success-Fees gezahlt werden von demjenigen, der da die Übertragungsrechte hat.
Ja, und dann siehst du auch, warum eigentlich alle anderen Vereine bis auf da oben in die großen 3, 4, 5 keiner mehr eine Chance hat, im Ligabetrieb oben mitzuspielen. Wenn eine Bayern München irgendwie 854 Millionen Euro Umsatz macht und ich sag mal eine Heidenheim irgendwie so 89 Millionen, eine St. Pauli 100 Millionen, was auch viel ist, das hatte mich gewundert, dass es überhaupt so viel ist, aber die Diskrepanz, diese 700 Millionen.
Ja.
Ne? Dann ist es nicht so ganz von der Hand zu weisen, dass so ein Kane so viel kostet wie die komplette Mannschaft inklusive Jugendabteilung, Leistungszentrum, Frauenmannschaft, Stadion und so weiter. Das ist schon uneinholbar.
Absolut.
Dann habe ich ja gesagt, es gibt noch so ein bisschen News von dem Manchester United. Da fand ich ganz witzig, dass sie das EBITDA bereinigt haben. Und zwar sind sie nach der Bereinigung mit 84,7 Millionen Pfund im Plus, aber nachdem die ganzen Bereinigungen rausgenommen sind, 11,8 Millionen im Minus. So, und dann, das sind ja aber die Dinger, die triggern mich, ne? Dieses Verstecken und Bereinigen um die Welt, also musste ich mir das mal angucken. Und zwar, 16,7 Millionen ist ein Einmalaufwand verbucht worden und Grund ist die Entlassung und Abfindung des bisherigen Cheftrainers und seines Trainerstabs. Also, da kriegst du auch mal ein Gefühl dafür, was die verdienen. Also, Trainerstab, ja gut, das werden auch nicht die schlechtesten gewesen sein. Gib dem mal 4 Millionen, aber die anderen 12 Millionen gehen an den Cheftrainer. Und da frage ich mich, wieso bereinigst du sowas? Ist das nicht eher gang und gäbe, solche Dinge einmal pro Saison zu machen oder alle zwei Jahre?
Trainerstab zu wechseln?
Das ist doch eher die Regel als die Ausnahme.
Also ich hätte jetzt gedacht, dass du natürlich irgendwie versuchst, möglichst kurze Vertragslaufzeiten mit so einem Trainer zu machen. Ich weiß es damals nicht mehr genau, wie das bei Kloppo in Dortmund gewesen ist. Der war ja so ein absoluter Favorite-Trainer und hat ja, ich weiß nicht, wie oft verlängert. Und ich glaube, da ist auch jedes Mal die Zeit etwas länger geworden. Also klar, ich würde es auch möglichst kurz halten wollen. Aber wenn die relativ kurze Vertragslaufzeit mir immer noch nicht ausreicht und ich so dringend weg will von dem Trainerteam, ja gut, dann muss ich eine Abfindung noch bezahlen. Dann ist es für mich schon, hat einmal Charakter. Es sei denn, ich würde jetzt in deren Abschlüssen feststellen, dass die das, wenn ich mir 3, 4 Jahre angucke und die machen das in 3 von 4 Jahren, dann scheint das ja eher eine übliche Thematik zu sein. Dann würde ich es nicht mehr als Bereinigung am Ende des Tages akzeptieren jetzt, ne, wenn ich mir das angucken würde.
Genau, und jetzt hatte ich ja eben gesagt, die schreiben mittlerweile über 8 Jahre ab, die haben noch einen Restbuchwert von 520 Millionen Euro an Spielern.
Okay, nicht übel.
So, und dann haben sie noch im Finanzergebnis nochmal 20 Millionen Währungsrisiko wertberichtigen müssen, weil die Kredite von 650 US-Dollar haben und der britische Pfund sich nicht so ganz gut entwickelt hat.
Ja.
Ja, aber ich glaube, das spielt sich dann alles unten ab. Du hast ja allen Leuten schon gesagt, wir sind hier gut unterwegs. Wir haben hier um 36,3%.
Ja, ich habe mich so ein bisschen parallel gefragt, wer ist der Adressat jetzt? Jetzt gehen wir mal wieder auf die deutschen Vereine zurück. Mhm. Wer guckt sich das an? Also die Gesellschafterstruktur ist relativ klar, bewegt sich auch nicht. Ja, die Frage ist, okay, braucht Bayern München, braucht Dortmund, brauchen die vielleicht Fremdkapital, weil die irgendwie da am Ende des Tages drauf angewiesen sind, und wie holen sie sich das dann? Also wenn sie eine Fananleihe machen, gut, dann müssen sie am Ende des Tages da sehr transparent sein und gewisse Pflichten erfüllen, was die finanzielle Berichterstattung angeht, aber würden sie das jetzt nicht machen und wirklich klassisch über eine Bankfinanzierung oder was gehen, dann müssten sie ja eigentlich nur das Minimum veröffentlichen, was ihnen gesetzlich auf Basis ihrer Größe und Rechtsform irgendwie da vorgegeben wird. Ja, so einen klassischen Prüfbericht oder irgendwie sowas. Ne? Also warum? Weil ich glaube jetzt nicht, dass die meisten Fans des Fußballs, ich will jetzt keinem zu nahe treten, aber wer sagt, Mensch, heute gucke ich mir mal den Quartalsbericht meines Lieblingsfußballvereins an. Ne?
Deswegen machen wir das ja hier.
Deswegen machen
wir
das
gerade. Es gibt ja nicht so viele. Es gibt ja nur Dortmund und Manchester United, die man sich mal angucken kann. Aber ich glaube, so die Tendenzen sind bei allen gleich. Also man gefühlt sind alle diese Vereine klamm. Gefühlt gibt es viel zu viele Menschen, die die Hand aufhalten, wenn es um Fußball geht. Berater, Vermittler, irgendwelche Leute, die Autos verkaufen wollen. Wenn du dir dann den Mercedes-Fuhrpark anguckst, wenn du nach so einem Spiel mal ums Eck gehst und da siehst, wo die ganzen Autos parken, und du weißt ganz genau, naja, eigentlich fahren die jetzt nur einmal zum Spiel damit. Nach Hause steigen sie dann wieder in den richtigen Sportwagen. Ja, das ist schon eine, deswegen sagte ich eingangs ja auch Entertainment-Industrie. Man muss es mal ganz nüchtern als Geschäftszweig sehen, der jedes Jahr nach den gleichen Mustern läuft und auch immer langweiliger wird. So traurig das ist, es sei denn, man heißt Bayern oder Dortmund, da kann man sich immer darauf freuen, dass man in der Champions League spielt und dahinter passiert noch so ein bisschen was, und dann spielen eigentlich unten nur noch die kleineren Vereine mit. So, Wolfsburg wird nächstes Jahr wieder aufsteigen mit 55 Millionen Spieleretat, nur mal, um es auch klar zu machen, der Elversberg hat 10 Millionen Spieleretat gehabt, ist jetzt aufgestiegen. Ne, da siehst du mal auch da die Diskrepanz. Auch das hat mich ein bisschen interessiert. Ich habe mich mal gefragt, wie kann sich eigentlich so ein kleiner Verein wie Elversberg das leisten, überhaupt, wie viele Einwohner haben die? 7.000, 15.000, irgendwie sowas um den Dreh. Dort sich so eine Fußballmannschaft zu leisten. Ja, da ist ein Unternehmer hinter mit einem Pharmaunternehmen und das ist der Hauptsponsor. Sieht man auch auf dem Trikot, aber das Trikot ist nur ein Produkt, was er vertreibt. Und das gleiche übrigens auch bei Paderborn. Paderborn war damals ein großer Möbelhändler, der hat ja sogar die Arena nach sich genannt, hat also sein Möbelladen war rechts auf dem Parkplatz, hat ein Stadion gebaut. Ne? Meine Kinder haben sich die Relegation angeguckt und gesagt, boah, ist das ein Riesenstadion. Ich so, naja, das täuscht, da passen auch nur 15.000 Leute rein. Das hat er einfach aus der Privatschatulle damals gekauft, vermietet an den Verein. Und ich glaube, das passiert im deutschen Fußball des Öfteren, und ohne da den moralischen Zeigefinger heben zu wollen. Aber es nimmt natürlich so ein bisschen den Reiz aus dem ganzen sportlichen Geschäft. Ja, und von daher musste ich mich mal in dieser Folge ein bisschen damit beschäftigen. Gut, dass ich dich dann da auch als Nicht-Fußball-Fan gewinnen konnte.
Auf jeden Fall, das war sehr interessant. Ich mache das ja immer so, dass ich rangehe und mich frage, okay, wer wäre jetzt wirklich der Adressat für diese Abschlüsse? Ne? Also bei, weiß ich nicht, irgendwelchen DAX-notierten Gesellschaften ist ja klar. Ja, also da sind diverseste Interessenten, die sich die Abschlüsse und die Finanzberichterstattung am Ende des Tages angucken. Beim Fußballbereich, jetzt bleibe ich in Deutschland natürlich, ja, das ist im internationalen Bereich natürlich durchaus was anderes. Aber im deutschen Bereich hast du halt diese 50+1 Regelung. Das war das Erste, was mir dann einfiel. Deswegen habe ich mich da mal entsprechend beschäftigt und habe dann gedacht, okay, also es besteht jetzt nicht die Möglichkeit, dass jetzt irgendein großer PE-Investor um die Ecke biegt und sagt, ich kaufe jetzt komplett Bayern, Dortmund und keine Ahnung was auf und mache einfach die riesen Fußballkonsolidierung in Deutschland. Geht ja dann gar nicht, ja. Auch ein durchaus sinnvoller Ansatz, das so zu tun. Und dann habe ich mich gefragt, okay, wer wäre denn da noch interessant, um sich das dann entsprechend anzugucken? Klar, du hast dann da deine KGAA-Aktionäre, wie wir das bei dem ein oder anderen Verein gerade eben schon mal ein bisschen besprochen hatten. Natürlich haken dran, dass sie sich da auch mal die Abschlüsse ihrer Beteiligung angucken wollen. Und dann kam so ein bisschen, okay, dieses Thema Fananleihe, beziehungsweise wer finanziert mir so einen Fußballverein, weil Mich würde ja mal im Detail wirklich mal so eine Cashflow-Betrachtung von, also G&V-Bilanz eine Sache, aber wir wissen ja alle, im Cashflow liegt ja eigentlich am Ende des Tages immer der richtige Spaß, ja. Und wenn du jetzt irgendwie so deinen Spielbetrieb hast, der dann auch über, also sagen wir mal, du Bundesliga ist ja immer so ein gewisser Zeitraum, ja, dann müsste ja entsprechend dann darüber der Cashflow auch stark positiv. Also ich weiß nicht, wie die Zahlungsziele sind, keine Ahnung, wann dir so ein Sky oder was da seine Success Fee rüberreicht, wenn du im Halbfinale aufgelaufen bist, ja. Also das würde mich mal so ein bisschen mehr interessieren tatsächlich, wie muss ich mir da so die Cashflow-Linien und sowas angucken, ne? Das fände ich spannend, wenn man da mal reingucken könnte, weil ich könnte mir vorstellen, dass die Working Capital oder Zwischenfinanzierungsbedarf haben, den sie irgendwie abbilden müssen.
Ja, das ist, ohne aus dem Nähkästchen plaudern zu wollen, in den Verträgen schon so geregelt, dass du auch eine Vorab-Fee hast und dann später nochmal Geld kommt und am Ende dann auch nochmal und dann wird nochmal spitz abgerechnet. Wo du gerade sagst, dass da kein Private Equity kommt und die konsolidiert. Es gibt ja einen bei Hertha BSC, das ist vielleicht vielen nicht bekannt. Da gab es ja so eine ganz shady Geschichte drum, so vor 3-4 Jahren, wo auch dieser Lars Windhorst mitgemischt hat. Ja. Da, und das ist die ACAP US Holding. Das ist ein Finanzinvestor, der auch in Belgien auf jeden Fall auch den ein oder anderen Verein hat und auch ein Geschäft daraus gemacht hat, Jugendspieler zu entwickeln und dann rumzureichen unterhalb der eigenen Beteiligung, um den Marktwert zu steigern. Die haben 78,8% an Hertha, sind aber aus der 50+1 Ebene raus durch so ein Konstrukt, dass die Geschäftsführung mit der Hertha BSC Verwaltungs GmbH 100% hält und auch dieser GmbH wieder 100% am Verein gehören. Also frag mich, ich wollte damit nur sagen, es gibt durchaus dort Gesellschaften, die ein Interesse daran haben, mit Fußball auch Geld zu verdienen. Und da fällt mir noch was ein. Hast du als Kind auch nie diese Panini-Sammelalben gehabt?
Na klar, doch, natürlich.
Ja, da habe ich neulich gelesen, dass die mit ihren Alben 1,2 Milliarden Umsatz machen. Alle 4 Jahre, wenn die Fußball-WM ist. 1,2 Milliarden Umsatz. Und ich möchte, die veröffentlichen keine Zahlen, das ist auch alles nur geschätzt, aber dass die eine hohe Marge haben, das kannst du dir ungefähr vorstellen. Ne? Das ist da übrigens interessant. Nicht jeder Spieler hat seine Bildrechte dem Verband übergeben. Du kannst dir vorstellen, so Manuel Neuer oder auch ein Cristiano Ronaldo oder ein Messi verwalten ihre Bildrechte selbst. Und die musst du erstmal bezahlen. Die sind wahrscheinlich ein Vielfaches so viel wert wie von dem Rest der Mannschaft, die dann ihre Bildrechte über den Verband, weil es dann halt auch nur so Spieler sind, die aus der Jugendmannschaft kommen oder die nicht so bekannt sind, wo nicht jedes Kind das Trikot haben möchte. Und die sind jetzt ein bisschen in Not. Und zwar haben die ihre Rechte verloren für die WM 2030. So, und jetzt nochmal 1,2 Milliarden Euro Umsatz, absehbar wegfallend. Fanatics, die dort die Rechte an diesen Sammelbildchen dann ab 2030 für den internationalen Vertrieb erworben hat.
Das habe ich nicht mitbekommen. Panini. Aber die machen ja auch noch andere Sachen, ne? Also es ist ja nicht immer nur alle 4 Jahre Fußball, sondern aber das ist wahrscheinlich unter ferner Liefen in Relation zu diesen alle 4 Jahre also, 1,2 Milliarden Peak dann irgendwie, ne?
Ich sag mal so, die Eisprinzessin und sonstige Pokémon-Geschichten, ich glaube, ja, die werden auch ein paar Millionen einfahren, aber ich glaube, das ist nicht zu vergleichen mit das, was wir am Fußball verdienen. Aber das vielleicht so als Anekdote nochmal am Rande. Viel über Fußball gesprochen. Ich glaube, wenn man da noch tiefer einsteigt, da wirst du noch viel, viel mehr Dinge finden, über die man mal reden kann. Ich finde alleine auch den Aspekt, wie man so auf die Spieler blickt, ob man im dienstleistungszentrierten Unternehmen nicht eigentlich auch mal so bewerten müsste, ist mein Spieler, was ist der eigentlich wert? Und kann ich für einen guten Mitarbeiter auch selber noch eine Abfindung bekommen?
Es ist ja immer tatsächlich so ein bisschen lustig, dass du ja sonst im IFRS-Bereich Workforce irgendwie nicht wirklich bewerten kannst. Also du kannst zwar irgendwie das als, wie hieß das noch, Contributing Asset Charges, also diese CACs, die dann irgendwie da gegengerechnet wurden, da kannst du Workforce mit reinnehmen, aber kannst du nicht singulär bewerten und dann irgendwie ansetzen. Ne? Und dadurch wird es ein bisschen, weil von der Logik gesagt wird, naja, die gehören mir nicht, ich kann die nicht halten und so, das stimmt ja auch alles, ja, und dann, wenn du dann gleichzeitig in diese Logik reingehst, okay, ist ein Fußballspieler, ist auch irgendwie ein Angestellter irgendwie von der Logik her und ist wesentlich für die Leistungserbringung, braucht man, glaube ich, nicht drüber zu reden, ne, was der da für einen Impact am Ende des Tages hat und dadurch brechen wir die Logik wieder und gehen irgendwie von der anderen Seite ran. Ist schon interessant. Also hast recht, mit Sicherheit könnte man, was die Bilanzierung angeht, da auch von ganz anderen Sichten drüber diskutieren. Was ich sehr spannend fände, vielleicht überlegen wir uns mal.
Nächstes Jahr, wenn die Saison wieder losgeht, genau. Oder nach der WM, vielleicht gibt's da ganz gute Dinge. Eine Sache liefere ich noch nach und dann können wir den Podcast für heute auch beenden. Und zwar ist es in der Tat so, Unterhaching ist auch börsennotiert und ist eine Penny-Stock knapp unterm Euro. Irgendwie 52 Wochen hoch, 50 Cent bis 3,60 Euro. Also du wettest ja auch in diesen Prediction Markets. Also vielleicht ist das für dich auch nochmal irgendwie so ein...
Meinst du?
Ja, okay. Ich mache keine Anlageberatung, keine Ahnung.
Kein Bezug gut, zu Unterhaching. Ja, also ich normalerweise höre ich gerne auf deine Vorschläge, weil du da sehr, sehr fit bist. Bei dem bin ich mir jetzt gerade unsicher.
Nimm das nicht als Tipp. Okay. Thomas, vielen Dank.
Ja, ich danke dir.
Hat viel Spaß gemacht. In zwei Wochen machen wir wieder echte News, die sich auch um handfeste Dinge außerhalb des Sports ziehen. Und bis dahin wünsche ich allen eine gute Zeit, viel Sonnenschein. Es ist endlich Sommer und bis demnächst.
Genau, von mir auch. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Tschüss.